Dann begrüße ich Sie also jetzt zur letzten dieser Vorlesungen und freue mich, dass immerhin einige durchgehalten haben. Ich habe Ihnen ja durchaus einiges zugemutet an Schwierigen. Hoffe, das jetzt aber doch einigermaßen abrunden zu können. Nur als Bemerkung, die Kollegen, die ich noch besprechen wollte, natürlich mit Rückblick auf Adornos ästhetische Theorie, schaffe ich nicht. Also ich will nur erwähnen, den Kollegen Menke aus Potsdam, den Kollegen Bertram hier aus Berlin und den Kollegen Türke aus Leipzig, die waren auf meiner Shortlist, die ich besprechen wollte, mit durchaus unterschiedlichen Akzenten, die ich jetzt nicht vorab und pauschal setzen kann. Also wir sind immer noch dabei, Ausgangspunkte für eine philosophische Ästhetik auf der Höhe der Gegenwart zu identifizieren. Ich hatte das letztes Mal gemacht in Form von Kommentaren zu der Kontroverse zwischen Badiou und Rancière und der Kritik des amerikanischen Kollegen und werde das jetzt sozusagen verallgemeinert etwas aufnehmen. Die Frage ist, Rückblick auf meine Kommentare noch einmal. Ich hatte da die Frage nach der Vollständigkeit der Schemata aufgeworfen. Darin steckt natürlich die Frage, wie überhaupt Ästhetik als Praxis zu fassen ist. Wenn Sie eben, wie ich das andeutete, auch diese Dimension der Relevanz hat und damit tatsächlich nicht nur, sagen wir, direkt und einlinig, sondern mehrdimensional und vielfältig in Praxis eingebunden und für Praxis relevant ist, dann, denke ich, ergibt sich daraus, dass man sich das mit der Ästhetik nicht so einfach machen kann. Dann hatte ich diskutiert die Frage der symbolischen Ordnung bei Lacan und Levinas' Versuch oder konkurrierenden, muss man eher sagen, Versuch, hier eine Subjektzentrierung drin unterzubringen und hatte dafür plädiert, im Grunde beides kritisch zurückzuweisen und eher eine Position einzunehmen, dass zwar die radikale Philosophie auch in der Ästhetik sozusagen auf nichts sich gründen kann und immer wieder neue Gründe finden muss, dass aber das nicht daran hindert, tatsächlich dieses Finden der Gründe immer neu zu betreiben. Was allerdings dann mich geführt hat zu der These von der Selbstbeschränkung der radikalen Philosophie. Radikale Philosophie ist keine eigenständige Wahrheitspolitik, kann sie nicht betreiben, sondern greift sekundär durchaus auch wahrheitspolitisch in reale Prozesse der Wahrheitspolitik ein. Und das ist natürlich die zentrale Frage, was ist der Zusammenhang von Wahrheitspolitik und Ästhetik? Ich teile mit Badiou und Rancière die Auffassung, dass es auch in der Ästhetik um Wahrheit geht. Es gibt also so etwas wie eine Wahrheit der Kunst. Allerdings teile ich nicht die Hegelsche Auffassung, dass es diese Wahrheit gewissermaßen in versteckter, in verdünnter und in sozusagen reiner Form gibt. Also als subjektive, objektive und absolute Wahrheit, wie Hegel das terminologisch fasst, sondern diese unterschiedlichen Praktiken der Produktion von Wahrheiten sind erstmal nebeneinander. Und philosophische Reflexion hat eher die Aufgabe, die anderen Wahrheitspraktiken zu erschließen, als ihnen eine zusätzliche an die Seite zu stellen. Erschließen heißt durchaus auch kritisch zu kommentieren. Damit komme ich dann zu dem ganz schwierigen Problem, das mich auch noch wieder beschäftigen wird, wie sich eigentlich Ästhetik zur Freiheit verhält. Dass in der Ästhetik, indem wir sozusagen Sinn und Orientierung unmittelbar als von uns selber erlebt und beurteilt erleben, ist immer ein Erlebnis von substanzieller Freiheit, nicht nur formaler, materialer Freiheit gesetzt. Und wie ist das in modernen, von Herrscherstrukturen bestimmten Gesellschaften zu begreifen? Ich denke, da ist der entscheidende Punkt, dass die Ästhetik mit anderen Sphären oder Bereichen der modernen Gesellschaft die grundlegende, und das denke ich von, die, denke ich von Marx in seiner Kritik des Lohnarbeits- oder des Kapitalverhältnisses herausgearbeitete Problematik teilt, dass eine formelle Freiheit, die als solche formell real ist, also es ist nicht nur eine Einbildung einer Freiheit, sondern es ist schon die Formalität von Freiheit, zusammenfällt mit einer substanziellen Unterworfenheit oder Beherrschtheit. Und ich denke, dieses muss man auch dann im Bereich der Ästhetik denken. Ne, also was dann in der modernen Kunst sicherlich exemplifiziert werden kann mit der enormen Bedeutung, allerdings ex post und sozusagen typischerweise nach dem Tode der entsprechenden Künstler, des Kunstmarktes in der Realität der Kunst, die ja eben nicht nur gewissermaßen das künstlerische Schaffen und das dingliche Werk, sondern auch dessen Rezeption, Ausstellung und sozusagen gesellschaftlich-kulturelle immer wieder Neuverarbeitung mit umfassen. Und ich glaube, man muss diese sozusagen Eingebettetheit auch moderner Kunst in Herrschaftsverhältnisse als solche denken. Allerdings darf man darüber nicht verlieren, dass trotzdem auch in dieser Eingebettetheit Kunst immer auch die Erfahrung, und zwar die unmittelbare, sinnliche, lebendige Erfahrung von Freiheit und Befreiung und freier Tätigkeit ist. Selbst derjenige, der eben wirklich nur noch rezeptiv nachvollzieht, wie der Künstler sich frei betätigt sich in gewissem Sinne dabei frei. Diese Mimesis des Akts der freien Schöpfung ist, glaube ich, von dem Erlebnis von Kunst nicht zu trennen. Und das macht natürlich auch dann immer wieder den subversiven Charakter von Kunst aus. Ich habe dann entsprechend die Frage gestellt, was es heißt, wenn Georges Brassens sagt, es gibt keine, oder singt, es gibt keine glückliche Liebe, was das für die Ästhetik heißt, was das für die Ästhetik heißt angesichts der Unmöglichkeit und vielleicht sogar historisch-faktischen Unmöglichkeit, nicht nur der sozusagen unmittelbar praktischen, sondern auch im Horizont Ausgeschlossenheit von Befreiung und Glück. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen wiederholen, sondern ich werde dann jetzt weitergehen von da aus und einen Schritt zurück versuchen. Ich denke, als These oder Frage ist das nicht so, dass die Einheit von unmittelbarem Erleben, was jedem und jeder zugänglich ist und als solcher inszenierter Kunst, als Signatur der Moderne zu begreifen ist. Wobei gleichzeitig das, was als Kunst zu inszenieren ist, immer neu erfunden wird in diesem Akt der Inszenierung. Also nicht einfach ein vorgegebenes System der Künste, sondern ein Komplex von künstlerischen Praktiken der, ich sag mal, Selbsterfindung von Kunst und Künstlersubjekten. Und ich denke, man kann und sollte hier dann unterscheiden zwischen der praktischen Ästhetik, also der Ausübung von Kunst, mit ihrer ganzen Extension, also die praktische Ästhetik reicht in die Aufnahme des Kunstwerks, in der Rezeption durch das Publikum durchaus hinein. Das ist nicht so, dass das sozusagen mit dem künstlerischen Schöpfungsakt endet und dann kommt irgendwie was anderes, sondern es gehört zu der prozessualen und nicht ontologischen Seinsart von Kunst, diesen ganzen Komplex mit einzuschließen. Deswegen kann man auch den Kunstmarkt nicht aus der Kunst herauswerfen und sagen, naja gut, das ist die schmutzige Ökonomie. Damit haben wir als reine Ästheten nichts zu tun. Das ist nicht wahr. Und das muss reflektiert werden, ne? Was es bedeutet, dass die Kunst in spezifischer Weise, ich würde mal so flapsig sagen, eine spekulative Ware ist, die aber als spekulative Ware durchaus große Bedeutung hat. Ne? Also die Kunstwirtschaft ist ein durchaus relevanter Wirtschaftsfaktor. Das ist nicht nur irgendwie unter Ulk zu buchen und sozusagen volkswirtschaftlich irrelevant, das stimmt nicht. Zweitens die ästhetische Theorie. Und da will ich einen Gesichtspunkt stark machen, der Philosophen wahrscheinlich nicht schmeckt, dass nämlich ästhetische Theorie längst die Hände der Philosophen verlassen hat. Die Künstler selber, die Kritiker, auch die Rezipienten machen sich ihre Gedanken über Kunst und schreiben das auch auf. Es gibt eine kunstwissenschaftliche Theorie über Kunst, die daraus entstanden ist und nicht als angewandte Philosophie funktioniert. Jedenfalls nicht primär, auch wenn dann immer wieder Versatzstücke aus philosophischen Argumentationen in diesen Texten auftauchen. Und davon würde ich vorschlagen, zu trennen die wirklich philosophische Ästhetik. Es gibt sozusagen die ästhetische Praxis, die sich immer wieder neu erfindet. Das ist, glaube ich, charakteristisch für die Moderne. Und das kann man auch bis tief in die sozusagen alte Moderne der Renaissance, des Barock, des Rokoko, des Realismus des 19. Jahrhunderts, des Naturalismus zurückverfolgen. Das beginnt nicht erst mit dem Impressionismus, dass diese beständige Neuerfindung von Kunst stattfindet. Sie löst sich aus dem repräsentativen Modell. Das beginnt mit dem Impressionismus. Aber dass sie sich sozusagen selbst als repräsentative Kunst beständig neu erfindet, das, glaube ich, kann man schon an der Kunstgeschichte der Neuzeit gut nachvollziehen. Und diese praktische Ästhetik ist von vornherein mit einer ästhetischen Theoriebildung verbunden. Und zwar einer ästhetischen Theoriebildung sowohl in den Händen der Künstler, gibt ja Extrembeispiele, aber auch weniger Extreme wie Dürer, der durchaus sich auch theoretisch über seine Kunst geäußert hat. Leonardo da Vinci ist sicherlich das Extrembeispiel, bei dem im Grunde die Kunsttheorie dann nur noch exemplarisch durch künstlerische Produktionen illustriert wird. Und es gibt eben, wie gesagt, die philosophische Ästhetik, wobei natürlich die Frage ist, dem werde ich mich dann gleich noch widmen, was die sozusagen anderes treibt, als die Kritiker, die Künstler und die sozusagen ihr Denken artikulierenden Rezipienten. Und ich denke, sie treibt was anderes. Aber erst einmal zur praktischen Ästhetik. Für die Moderne, von der ich jetzt rede, ist es, glaube ich, zentral, dass die praktische Ästhetik sich aus allen vorgeordneten Sinnzusammenhängen herauslöst. Also die gotische Kathedrale oder der griechische Tempel oder die ägyptische Grabstätte, das ist ein sehr strikter, vorgegebener Sinnzusammenhang, in den sich die Kunst auch einfügt. Was nun nicht heißt, Ich will nicht bis zu der These treiben, dass es vor der Moderne keine Kunst gegeben hat. Aber die Kunst ist eben eingebunden gewesen in solche übergeordneten und vorgeordneten Sinnzusammenhänge. Und für die Moderne ist es charakteristisch, dass sie sich aus ihnen löst, auch schon in ihrer repräsentativen Phase. Also wenn Sie die Stillleben der Niederländer oder die Interieurs des französischen Realismus betrachten, das ist nicht mehr sozusagen Darstellung eines sozialen Sinnzusammenhangs, einer sozialen und kulturellen Hierarchie, auch wenn es immer auch Darstellung sozusagen der Individuen und ihrer sozialen Position ist. Das ist kompliziert, aber ich glaube, man kann diese Unterscheidung nachvollziehen. Zweitens, und das lässt sich dann nochmal ausdifferenzieren, es gibt in der modernen ästhetischen Praxis, und ich denke, das gilt von Anfang an, eine unverzichtbare konzeptuelle Dimension. Die Künstler haben von Anfang an auch eine bestimmte künstlerische Programmatik verfolgt und artikuliert. Es gibt zweitens eine Ausdifferenzierung, eine Trennung zwischen den Eliten und den Massen. Es gibt, darauf habe ich ja schon hingewiesen, den Amateurismus, der durchaus die Praxis der Kunst begleitet und ich glaube auch seit der frühen Neuzeit. Es gibt eine Publikumsentwicklung. Das Publikum sozusagen lernt, mit der Kunst umzugehen und folgt diesen unterschiedlichen Metamorphosen der Kunst. Und das ist die, denke ich, vergessene Unterseite der modernen ästhetischen Praxis. Man guckt immer von den Künstlern und von den Kritikern her, aber es gibt auch durchaus eine dynamische Entwicklung des Publikums und seiner Rezeptionspraxis. Und es gibt eben in der modernen ästhetischen Praxis sehr deutlich das Ineinander und Gegeneinander von Herrschaftsfreiheit und sachlich-ökonomischer Abhängigkeit. Und es gibt dann eben immer wieder, ich habe hier jetzt nachträgliche geschrieben, das kann man hinterfragen, Gdürer etwa oder Cranach sind nicht nachträglich kommerzialisiert worden, sondern die haben natürlich von vornherein Waren für den Verkauf produziert, Luxuswaren. Das heißt, die nachträgliche Kommerzialisierung, die es natürlich auch gibt, der Kunsthandel bemächtigt sich des Kunstwerks, so wie der Künstler nach dem Kunsthandel strebt, also das will ich nicht in Abrede stellen, das führt dann zu einer eigentümlichen Dialektik der modernen ästhetischen Praxis, die einerseits Betätigung und Zuspitzung individueller Freiheit und Kreativität ist, andererseits aber durchaus das Ziel einer optimalen und umfassenden Verwertung der geschaffenen Kunstwerte verfolgt. Es gibt zweitens dann in diesem Prozess eine Autonomisierung der ästhetischen Theorie. Ich glaube, das ist das, was im Englischen dann der Ausdruck Aesthetics bedeutet. Also das ist tatsächlich, und im Englischen muss man ja auch sagen, hat sich diese ästhetische Theorie sozusagen rund um Shaftesbury zuerst umfassend entfaltet. Die reflektiert ihre Materialität, Medialität und Publikumsbezug, indem sie das thematisch zum Gegenstand macht. Sie integriert und greift auf die theoretische Reflexion der Künstler selber als Moment der modernen Ästhetik. Sie artikuliert und reflektiert Praxisnormen und durchaus auch Reflexionsnormen und thematisiert so und macht auch sichtbar die Künstlerplanung und Künstlerreflexion. Wir kriegen die Skizzen geboten, wir kriegen Tagebuchnotizen geboten. Das ist alles Bestandteil dieses Prozesses. Und als Gegenüber davon entwickelt sich eine professionelle Kunstkritik, die dann durchaus reicht bis hin zu Lehrstühlen für Kunst. Also die würde ich nicht jetzt einfach der Wissenschaft, also ich will den wissenschaftlichen Charakter jetzt gar nicht diskutieren, würde ich aber nicht einfach sozusagen als aus der Wissenschaft entstanden beschreiben, sondern als wissenschaftliche Aufnahmeform dieser professionellen Kunstkritik. Dabei wird dann meistens sozusagen gar nicht mehr thematisiert, außer von Soziologen, die Fragen der Kompetenz und der Qualifizierung des jeweils spezifischen Publikums, wie die überhaupt entstehen, wie die reproduziert werden. Und die Frage, das hatte ich eben schon angedeutet, wäre dann zu stellen, wie ist diese ästhetische Theorie dann letztlich als eine Wissenschaft zu begreifen, also tatsächlich als ein Durchdringen, Analysieren und Begreifen dessen, was die ästhetische Praxis tut und bewirkt. Und hat sie dann allerdings wiederum eine deliberative Umsetzung als Orientierung für ästhetische Praxis, auch als selbst sozusagen Orientierung ästhetischer Praktiker? Oder ist sie von vornherein als ein deliberatives Unternehmen zu dechiffrieren? Ich neige dazu inzwischen, sie eher doch als Wissenschaft zu begreifen, wenn auch als Wissenschaft mit einem sozusagen sehr flüchtigen und sich beständig weiter verändernden Gegenstand. Und in dieser ganze Entwicklung ist zu konstatieren, dass die philosophische Ästhetik gleichsam ins zweite Glied zurückgedrängt wird. Vielleicht kann man hier auch sozusagen den eigentümlichen Fall Baumgartens und sagen wir mal der von ihm ausgehenden deutschsprachigen philosophischen Ästhetik mit einbeziehen. Sozusagen die große Kunstkritik und Kunsttheorie hat ja vorher schon sich zu entwickeln begonnen. Wie gesagt, ich habe auf Shaftesbury verwiesen, aber man kann auch auf Frankreich im 19. Jahrhundert verweisen. Man kann auf die Weiterentwicklung in England und in den USA verweisen, auch dann auf deutsche Kunstkritik, die jedenfalls in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine durchaus eigenständige Entwicklung beginnt. Und demgegenüber sind dann solche Versuche wie Hegels Ästhetik oder auch Rosenkranz Ästhetik des Hässlichen als Versuche zu begreifen, als Philosophie sozusagen wieder einen Zugriff auf die Entwicklung zu bekommen. Also Hegel und Rosenkranz sind nicht die Pioniere dieser ästhetischen Theoriebildung, sondern sind Philosophen, die in diese ästhetische Theoriebildung und der Frage der Untersuchung ihrer Voraussetzungen und damit auch der Möglichkeiten ihrer Kritik eingreifen. Hierher gehört dann auch der Rückzug der Philosophen aus dem Entwurf und der Kritik als Feldern der primären Ästhetik, praktisch oder theoretisch. Die spezifische Tätigkeit der Philosophen in der Bestimmung und Markierung des Neuen der modernen Ästhetik, also in der Abgrenzung vom Alten. Das heißt, die analytische Reflexion von Strukturen und Voraussetzungen der modernen Ästhetik. Die Auflösung von Knoten, wenn ich das mal so sagen darf, der ästhetischen Theoriebildung, in die Philosophie lösend eingreifen kann, so nach dem Wittgensteinschen Motto, der Fliege den Weg aus dem Fliegengas zu zeigen. Und schließlich auch das Eingreifen in Krisen der praktischen Ästhetik als aber schwache Möglichkeit. Also die Schwäche lässt sich daran illustrieren, dass wenn man sozusagen rückblickend Interventionsversuche von Philosophen in solche Krisen, etwa den Umbruch zum Impressionismus oder die Auflösung der Bildlichkeit in der abstrakten Kunst, rekapituliert. Und da haben ja Philosophen zugeschrieben, da haben sie sich in der Regel blamiert. Also die Möglichkeit besteht, aber Philosophen sollten da sehr vorsichtig mit umgehen. Und sie sind eben nicht diejenigen, die die Kunst von innen begreifen oder die als Kunstkritiker die Arbiter elegantiarum abgeben können. Das können Philosophen nicht. Man kann natürlich zufällig mal eine Personalunion finden, aber das wäre dann der reine Zufall und mir fällt auch kein Beispiel einfallen. Also Beuys ist sicherlich kein Beispiel, ne, weil Beuys ist ein denkender Künstler, ein denkender und diskursentwickelnder Künstler und sicher kein Philosoph gewesen. So, soweit also dieser Versuch, den Stellenwert der philosophischen Ästhetik einzugrenzen. Und jetzt eine neue Frage, ob es eine Grundlage für eine Neubegründung der philosophischen Ästhetik gibt. Ich denke, das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, diese Frage zu stellen, und hat als Hintergrund die Frage, welche Möglichkeiten eines neuen Denkens von den Marxismen ausgehen. Ich sage hier bewusst den Plural von Marxismus, weil man kann nicht mehr die Fiktion aufrechterhalten, es gäbe nur einen. Ich habe darauf verzichtet, zwischen Marxismus und Marxianismus zu unterscheiden, weil mir das gewollt scheint und irgendwie noch unterstellt, als ob es einen gewissermaßen kanonischen Marxismus gäbe, von dem die Marxianismen dann mehr oder minder dissident abweichen. Mit dem Ende des orthodoxen Marxismus als sozusagen lebendiger gesellschaftlicher und geistiger Strömung ist diese Unterscheidung zwischen Marxismus und Marxianismus aus meiner Sicht sinnlos geworden. Deswegen würde ich die Bezeichnung Marxismus jetzt im weitesten Sinne verwenden. Dann muss ich jetzt gerade mal gucken, ich hatte da noch was. Ich bin jetzt einen weitergegangen, weil ich hier an dieser Stelle einfügen wollte, dass Marx selber gesagt hat, je ne suis pas Marxiste, ich bin kein Marxist. Als er zur Kenntnis genommen hatte, was einige Leute unter dem Titel des Marxismus damals so verzapften, und ein Kollege, das habe ich selber erlebt, Paulin Hountonji aus Benin, hat den schönen Satz geprägt, on est toujours le marxiste de quelqu'un. Man ist immer der Marxist von jemandem. Und ich denke, damit kann man sozusagen das Kapitel des Bekenntnisses hier abschließen. Na, aber es ist natürlich richtig, es gibt die Frage, was hat die Kritik der politischen Ökonomie für uns geleistet und was bedeutet sie auch für eine wirklich zeitgenössische Ästhetik? Und dieser marxische Durchbruch, denke ich, hat hier wirklich auch eine Bedeutung. Allerdings würde ich unterscheiden zwischen der Kritik der politischen Ökonomie, wie Marx selber das sagt, als System, und dieser Kritik der politischen Ökonomie als Wissenschaft. Die Kritik der politischen Ökonomie als System ist dahingehend zu kommentieren, dass das ein System ist, dessen Grenz Marx später selber eingesehen hat, dessen Begrenztheit Marx später selber eingesehen hat. Die Grenzen der dialektischen Darstellung sind eben Grenzen des Systemcharakters der marxischen Darstellung. Und vieles spricht dafür, dass Marx diese Grenzen noch stärker akzentuiert hätte, wenn er dazu gekommen wäre, den zweiten und den dritten Band des Kapitals auszuarbeiten. Also die Vorstellung, dass am Schluss alles wieder so an der Oberfläche zusammenkommt und sich damit das System schließt, hat er sicherlich nicht aufgegeben. Aber sagen wir mal, die Bedeutung dieses sich Zusammenschließens, was da alles sozusagen drin transportiert und aufgehoben ist, das hat sich sicherlich verschoben. Also die Momente, die ihm einer solchen Aufhebung nicht zugänglich sind, davon hat Marx in seiner weiteren Forschung immer mehr gefunden. Und in dem Sinne, denke ich, muss man diesen Charakter als System doch mit großer Vorsicht handhaben. Aber man muss, glaube ich, zugestehen, dass tatsächlich in der Kritik der politischen Ökonomie ein Durchbruch zur wissenschaftlichen Erfassung und Untersuchung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften erfolgt ist. Aber das ist natürlich ein spezifischer Gegenstand. Freunde von mir haben darauf hingewiesen, dass es beim späten Marx auch so etwas wie eine unausgearbeitete Kritik der Politik gibt. Marx hatte das wahrscheinlich in seiner Planung so situiert, dass er ein Buch über den Staat schreiben wollte, zu dem er aber keine Zeile geschrieben hat. Das gibt es nur als Titel auf Listen. Was er aber gemacht hat, ist tatsächlich die Kritik der Politik in den späten Schriften, 18. Brumaire und folgende, zu betreiben. Und auch Kritik des Gotha-Programms und andere, also Skizzen und Schriften von Marx sind da durchaus einschlägig, aber eben nicht ausgearbeitet. Das war eine große Lücke. Und das hat auch dazu geführt, dass die Arbeiterbewegung mit dem Kapital so ihre Schwierigkeiten hat. Weil die Vorstellung aus dem Kapital ließe sich gewissermaßen so etwas wie eine strategische Orientierung für den politischen Kampf der Arbeiterklasse ableiten, erwies sich als sehr schwierig. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen auseinandernehmen, dann sind wir sozusagen mit der Sitzung durch. Aber das war eine der zentralen Thesen, aber diese These konnte eigentlich nicht wirklich eingelöst werden. Engels hat dann unter Aufgreifen von anderen dann sich doch den Marxismus zu eigen gemacht und dann solche Dinge wie den historischen Materialismus übernommen und gelegentlich auch von dialektischem Materialismus gesprochen, da bin ich nicht ganz sicher. Aber jedenfalls in dieser Richtung sich Gedanken gemacht. Es gibt die berüchtigten Notizen über die Dialektik der Natur, die Engels selber aber nicht veröffentlichen wollte, also wo er selber seine Schwierigkeiten damit hatte. Und Engels als Herausgeber des Kapitals hat eben versucht, so gut es ging, daraus ein systematisches Ganzes zu machen. Was bei Engels noch sozusagen nachvollziehbar und offen ist. Und insofern teile ich ein bisschen Michael Kretkes Verteidigung von Engels. Engels hat nicht Marx verfälscht, sondern Engels hat Marx gewissermaßen auf dem Stand seiner Zeit artikuliert. Aber dieser Stand der Marxischen Zeit und der Engelschen Zeit, ausgehend des 19. Jahrhunderts, der ist lange vorbei. Das ist eher das Problem. Also es geht hier nicht um das Problem einer Verfälschung, sondern es geht das Problem um einer aktualisierenden Fixierung. Und diese aktualisierende Fixierung auf die Epoche sozusagen des Hochimperialismus, ich glaube, das ist eine historische Kategorie, die man gut rechtfertigen kann, ist halt eine sehr spezifische. Und nach den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts so nicht mehr anwendbar. Dass damit die marxische Theorie sich erledigt hätte, was dann immer wieder versucht worden ist zu behaupten, das geht ja bis zu Hart und Negri, das halte ich für falsch. Was sich erledigt hat, ist diese sozusagen englische synthetische Aktualisierung aus dem späten 19. Jahrhundert. Und seit den 60er Jahren gibt es eben Kapitallesebewegungen und Ähnliches, die dann den Versuch gemacht haben, wieder den sozusagen lebendigen Kern der Marx'schen Theorie für die Erkenntnis gegenwärtiger Gesellschaften zu entdecken. Und dazwischen gab es eben die autoritäre Synthese des Marxismus-Leninismus, also des Stalinismus, mit unterschiedlichen sozusagen Folgevarianten wie dem Maoismus oder den Kim Il-Sungismus. Die Krise des Marxismus ist aus dieser Perspektive dann eine Krise der Befreiung gewesen. Damit tatsächlich wurde es wieder möglich, an marxische Fragestellungen, marxische Entdeckungen, marxische Probleme, auch marxische ungelöste Probleme anzuknüpfen und tatsächlich diesen marxischen Forschungsprozess, den andere schon weitergeführt hatten. Ich nenne nur durchaus Lenin, Luxemburg, aber auch Leute wie Paul Mattig oder Grossmann, Henrik Grossmann. Diesen Prozess, der sozusagen vom Stalinismus und von der bürgerlichen Theorie beiseite gewischt worden war und den Autoren mit wenigen Ausnahmen am Rande der Frankfurter Schule sind ja auch dann alle sozusagen von der Bildfläche verschwunden und ihre Werke apokryph geworden. Dieses wird dann nach der Krise des Marxismus, nach dem Ende der Krise des Marxismus, die mit dem Zusammenbruch des orthodoxen und offiziellen Marxismus geendet hat, der jetzt nur noch als Partei- und Staatsapparatsideologie ein tristes Fortleben führt, wird diese Debatte wieder eröffnet. Und hier treten dann Positionen auseinander und es wird dann die Frage nötig, wie diese unterschiedlichen Positionen, die einzelnen Untersuchungen tatsächlich zusammengeführt werden können. Also die Frage könnte man unter den Titel stellen, was bedeutet die Einheit von Theorie und Praxis und was eben nicht. Und es bedeutet jedenfalls nicht, dass die Parteiführung letzten Endes darüber entscheidet, was marxistisch legitim ist und was nicht. Und es bedeutet nicht, dass die Philosophie darüber entscheidet, was richtige Theorie ist. Und es bedeutet auch nicht, dass die Philosophie darüber entscheiden kann, was richtige Praxis ist. Sondern richtige Praxis und richtige Theorie sind nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, nach ihren eigenen Kriterien zu entfalten, kritisch zu prüfen und immer wieder neu zu bestimmen. Aber ich werde auch das jetzt nicht weiter vertiefen, sondern eine Reihe von anschließenden Fragen aufwerfen. Erstens, wie verhalten sich eigentlich kritische Wissenschaft oder kritische Wissenschaften und radikale Philosophie? Muss man das so trennen, wie ich das tue? Oder kann man das nicht doch alles unter dem Titel kritische Theorie zusammenfassen? Mein Problem ist, wenn ich sozusagen das nicht trenne, dann kann ich die unterschiedlichen Logiken, die unterschiedlichen argumentativen Voraussetzungen und Kriterien der Überprüfung, die für eine wissenschaftliche These und für eine philosophische These gelten, nicht richtig differenzieren. Und das führt dann zu einer Vermischung der Argumente, die dann oft im Dogmatismus enden, weil man dann die Sachen nicht klar auseinander diskutieren kann. Und das ist sozusagen mein Haupteinwand, wenn man das alles unter kritischer Theorie oder eben Einheit von Theorie und Praxis zusammenfasst, dann wird man diese unterschiedlichen Logiken, diese unterschiedlichen Kritikvoraussetzungen nicht klar in den Blick bekommen. Zweitens stellt sich die Frage, das ist dann das Theorie-Praxis-Verhältnis in anderer Form, wie überhaupt sich Deliberation und Erkenntnis zueinander verhalten, wobei ich Deliberation als den Prozess, den Suchprozess zur Orientierung und letzten Endes Festlegung einer Praxis begreife. Und natürlich braucht man Erkenntnisse, um zu deliberieren. Aber es gibt ein schönes Wort von Thomas Mann über das Wissen. Und zwar sein Hochstapler sagt, so wie das Schiff den Ballast braucht, dem Fall der Hochstapler, das Wissen. Und darin ist, glaube ich, ein Zentrum, also der Krull, ne? Darin ist ein Moment der Wahrheit, dass tatsächlich das Wissen nochmal übersetzt werden muss und eingebettet werden muss, um zur praktischen Orientierung zu taugen. Die wissenschaftliche Diagnose oder die wissenschaftliche Theorie oder das wissenschaftliche Gesetz als solche machen noch keine Praxis möglich, orientieren die Praxis auch nicht wirklich. Wenn ich weiß, der Kapitalismus bricht letztlich, wenn nichts geschieht, zusammen, was weiß ich dann? Was kann ich dann tun? Nichts. Sondern erst, wenn ich das einbette in einen Zusammenhang von Handlungsmöglichkeiten, dann wird so eine Aussage relevant, dann kann etwa daraus gefolgert werden, also muss man sich politisch darauf einrichten, den Kapitalismus zu überwinden. Was dann immer noch eine schwierige Sache ist, weil da muss man dann angeben, was heißt es, den Kapitalismus zu überwinden. Aber immerhin, das ist dann schon eine Orientierung, die man als strategische Orientierung formulieren und auch ernst nehmen kann. Allerdings würde ich betonen, und da gibt es, glaube ich, ein großes Problem in der Mainstream der linken Tradition, die konkrete Situation, aber das habe ich, glaube ich, auch schon in der Vorlesung schon angesprochen, von der Lenin sagt, das ist sozusagen der Moment der Bewährung der Wissenschaft, ist eben gegenüber der wissenschaftlichen Analyse immer ein Stück weit opak. Erstens, weil die wissenschaftlichen Analysen nicht von jetzt sind, sondern immer von einer Zeit davor. Und zweitens, weil natürlich die konkrete Situation immer komplexer ist als das mehr oder minder spezialisierte wissenschaftliche Wissen, was man über sie, also über die in ihr verlaufenden Prozesse, sich überdeterminierenden Prozesse erfragen kann. Und das heißt, hier entsteht das, was ich den falschen Schein des Dezisionismus nennen möchte. Dass man natürlich unvermeidlich mit der politischen Aktion, mit der politischen Entscheidung über das, was man weiß, aus wissenschaftlich gesichertem Wissen hinausgeht und sich auf so etwas wie eine, ich sag mal, praktische Intuition verlässt. Aber es ist eine praktische Intuition über das, was der Fall ist. Man orientiert sich darauf, dass man mehr oder minder ahnt, rät, wettet, ne, da gibt es unterschiedliche Modalitäten, dass das so genau so ist und dann auf dieser Grundlage handelt. Und das ist etwas anderes, strukturell, logisch, als zu sagen, und jetzt entscheide ich mal. Es ist nicht die Entscheidung sozusagen, aus der Lust, ohne Grund zu entscheiden. Natürlich gibt es auch sowas. Zunächst einmal ist es die Entscheidung mit der intuitiven Anstrengung und Bemühung, genau zu treffen, was in dieser Situation sozusagen den Zielen, die man verfolgt, förderlich ist. Also diesen Unterschied würde ich da stark machen. Und das ist, sagen wir mal, von der politischen Theorie, die man daran entwickelt, natürlich ein großer Unterschied. Ob man dieses Bemühen um möglichst genaue Bestimmung dessen, was die Voraussetzungen sind, unter denen man handelt, sozusagen positiv wertet oder sagt, ach, das ist doch alles Kleinkram, wir entscheiden mal frei. Und wenn man sagt, wir entscheiden mal frei, und lassen den ganzen Kleinkram beiseite, dann ist immer zu befürchten, dass im Hintergrund die herrschende Ideologie sich durchsetzt. Das heißt, eine solche freie Entscheidung ist dann in Wirklichkeit die Reproduktion der herrschenden Ideologie. Da liegt das Problem da drin. Und deswegen ist es so wichtig, sich tatsächlich diese Mühe der Intuition zu machen. Und insofern würde ich das Lenin-Wort auch nicht so einfach abkanzeln. Aber Lenin hat natürlich insofern eine Illusion vertreten, als er damit nahelegte, marxistische Analyse könne gewissermaßen einfach und gleichsam handgestrickt diese Einsicht, um die man sich in der Tat bemühen muss, fertig, sozusagen umsetzungsfähig an die Hand geben. Das kann sie nicht. Und von hier aus komme ich auch dazu, dass man, glaube ich, betonen muss, dass zwischen ästhetischer und politischer Praxis immer auch eine Eigenständigkeit besteht bei aller Synergie. Also ich glaube, man kann das am besten illustrieren mit vielen Arbeiten und Äußerungen von Bertolt Brecht, der nun wirklich in den späten 20er und 30er Jahren politisch engagiert war und trotzdem immer wieder auf der Eigenständigkeit der ästhetischen Praxis bestanden hat. Selbst in solchen Stücken wie die Maßnahme gibt es dieses Moment der Eigenständigkeit. Das ist nicht einfach nur die Umsetzung des politischen Richtigen, sondern es ist die Umsetzung des politischen Richtigen in einem anderen eigenständigen Medium. Und das muss man als solches denken. Ich denke, hier gibt es natürlich die Schwierigkeit, dass die Kritik der Politik als wissenschaftliche Aufgabe weitgehend uneingelöst ist. Ich habe darauf verwiesen, dass der späte Marx sich dem so ein bisschen angenähert hat, aber das ist eben nicht ausgearbeitet worden und ist auch in der Geschichte des Marxismus eher, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt worden. Es gibt ein paar Autoren, die da sich versucht haben. Rosa Luxemburg und Lenin sind hier, glaube ich, wichtig zu nennen. Aber dass das sozusagen so aufgegriffen und diskutiert worden wäre, kann man kaum behaupten, auch im Dissidenten-Marxismus nicht. Und vom Stalinismus ist das dann sozusagen völlig abgeschnitten worden. Unabhängig davon, also schon die Kritik der Politik ist eigentlich weitgehend uneingelöst, da sie es viel zu tun, muss man sich klar machen, dass es eigentlich auch die Aufgabe als eigenständige Aufgabe gibt, eine Kritik der Kunst zu leisten. Also zu leisten, was sind die Voraussetzungen, was sind die Grenzen, was sind die Dynamiken und vielleicht sogar Tendenzen der künstlerischen Tätigkeit, der Rezeption von Kunst, der Wirkung von Kunst, die man ausmachen kann. Hier ist ein großes Feld. Und angesichts der Prekarität einer marxistischen Philosophie, die eben nicht den Status hat wie die marxistische Wissenschaft, um das mal so zu sagen, also der Kritik der politischen Ökonomie, dass da doch eine immerhin skizzenhaft, aber ernsthaft ausgearbeitete und auch historisch fortgesetzte, mit einem gewissen Forschungs- und Fortschrittskontinuum behaftete wissenschaftliche Praxis existiert. Das ist für die marxistische Philosophie nicht so einfach. Und wenn man so zum Beispiel auf Georg Lukács, von dem man sagen kann, dass er eigentlich der Initiator einer spezifisch marxistischen Philosophie gewesen ist. Engels wird man das eigentlich nicht an die Backe heften können. Der hatte eben noch die Illusion, dass man die Philosophie verabschieden und durch wissenschaftliche Weltanschauung ersetzen könnte. Und was im Ausgang des 19. Jahrhunderts durchaus verbreitet war, was aber damit zusammenhängt, dass diese Redeweise und diese Denkweise übersah, dass sich das, was philosophische Tätigkeit war, inzwischen erweitert, verändert und neu formuliert hatte. Also wenn die sozusagen die Philosophie verabschiedeten, dann hatten sie die Philosophie à la Hegel im Auge. Und in der Tat, deren Zeit war vorbei. Aber dass es inzwischen neue Formen der Philosophie gab, auch welche, die vielleicht erst noch wieder archäologisch aufzubuddeln sind, also nicht nur Philologie und Existenzphilosophie und analytische Philosophie andererseits, sondern auch der ganze Kontinent der sogenannten wissenschaftlichen Philosophie, die von Kant bis über Mill bis in deutsche Autoren, Wilhelm Wundt ist hier das Beispiel zu nennen, gereicht hat. Das wäre sicherlich philosophiehistorisch eine wichtige Aufgabe. Aber wichtig scheint mir hier zu sein, dass es nicht zu einer kontinuierlichen Ausarbeitung der marxistischen Philosophie gekommen ist. Und hier hat natürlich die dogmatische Fixierung des Stalinismus, der die Philosophie sozusagen staatlicherseits in Haft genommen hat, in Geiselhaft genommen hat, eine entscheidende und destruktive und blockierende Rolle gespielt. Es gibt sozusagen an den Rändern ein paar Versuche, dennoch wieder marxistische Philosophie zu betreiben. Henri Lefebvre etwa, auch durchaus die Lukas-Schule, sofern sie existiert hat. Und dann wird eben erst mit Althusser dieser Versuch wieder aufgenommen oder in der Tat innerhalb der Frankfurter Schule mit Adorno der Versuch wieder aufgenommen, wobei die nichts voneinander wissen und einander auch nicht sozusagen wirklich zur Kenntnis genommen haben. Der Versuch wieder aufgenommen, also tatsächlich marxistische Philosophie zu entwickeln. Und ich denke, dieser Versuch ist tatsächlich wieder aufzunehmen. Und dazu will ich jetzt allmählich übergehen auf eine Arbeit, die ich hier mitgebracht habe, die ich jetzt den Rest der Zeit etwas diskutieren möchte. José María Durán hat eine Dissertation, die noch im Verfahren ist. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich denke, man kann da schon drüber reden. Vorgelegt, die als umfassend angelegter Versuch einer erneuerten marxistischen Ästhetik zu werten ist. Unter dem Titel Der Wert im Inneren der künstlerischen Produktion. Zunächst einmal einleitend zur Verortung dieser Untersuchung. Sie zielt auf die vorgängige Frage nach der Spezifik moderner ästhetischer Praxis, die ich jetzt auch in meiner Vorlesung immer wieder versucht habe zu diskutieren. Wobei dann eben das berühmte Beispiel der magischen und kultischen Objekte zu diskutieren ist, die dann als Kunstwerke in europäischen Museen und europäischen Sammlungen vorher schon auftauchen. Und ich denke, da ist in der Tat das hegelsche Bild der Sphinx hilfreich. Das sind in dem Sinne keine Kunstwerke, sondern sind natürlich Kultobjekte unterschiedlicher religiöser oder staatlicher Zusammenhänge. Kultobjekte und Prunkobjekte, diese Unterscheidung hatte ich ja schon eingeführt. Aber, und das gilt eben sogar für die Steinzeitfrau, die jetzt heute im Tagesspiegel war, sie sind eben von uns aus betrachtet gleichzeitig schon etwas, was über diese bloße Kult- und Prunkfunktion hinausgegangen ist. Sie hat, diese Gegenstände haben tatsächlich eine Dimension von Kunst. Eine Dimension des Erlebens von Sinn in Hier und Jetzt, die immer noch zugänglich ist. Es ist natürlich schwierig jetzt zu denken, gibt es da sowas wie einen Ewigkeitscharakter? Aber ewig ist natürlich was anderes als sozusagen seit der Altsteinzeit. Aber ich denke, man muss denen zugestehen, dass es uns heute noch möglich ist, steinzeitliche, ägyptische, mesopotamische und so weiter Objekte als Kunstgegenstände authentisch zu erleben. Natürlich gibt es da auch, da muss man dann auch immer aufpassen, Missverständnisse und Verkitschungen. Dagegen muss man dann versuchen, kritisch zu rekonstruieren, worum es da ursprünglich gegangen war, was der Einsatz dieser künstlerischen Praxis gewesen ist und was der Sinneffekt ist, den es in diesem historischen Kontext geleistet hat. Ich glaube, wenn man das nicht versucht zu erfragen, dann kann man hier keine, sagen wir mal, trittfeste und absturzgesicherte ästhetische Praxis in Bezug auf diese Gegenstände betreiben. Aber wenn man das tut, sozusagen sie tatsächlich geschichtlich richtig erdet, muss man doch zugestehen, dass sie, wie die Hegelsche Sphinx, auch eben in der sozusagen der Mensch aus der Tiergestalt herausdrängt, als Form des Geistes, der zu sich selber strebt, dass sie tatsächlich diesen geistigen Sinn schon haben. Das ist nicht einfach etwas, was wir ihnen jetzt willkürlich aufprägen, sondern das ist etwas, was wir in ihnen entdecken. Ich glaube, das beschreibt das Phänomen relativ präzise. Aber das ist eben nur die eine Seite, so wie die Sphinx eben auch ihre Tiergestalt hat. Und nicht nur der sozusagen aus der Tiergestalt herausdringende Geist ist. So haben alle diese Objekte auch ihren historisch-materiellen Zusammenhang kultischer, prunkhafter Art, aus dem sie nicht einfach rauszulösen sind. Ja, ich habe das Beispiel magischer und kultischer Objekte als Kunstwerke damit eigentlich schon diskutiert und will denn noch hinzufügen, dass eben bis, man kann sagen, zur Entstehung des modernen Bürgertums auf kapitalistischer Grundlage Kunstproduktion und Kunstgenuss weitestgehend religiös und höfisch eingebunden war. Natürlich konnte auch der sozusagen Fernhandelskaufmann da gewissermaßen auf derselben Ebene stand gesellschaftlich wie ein armer Ritter, auch durchaus sozusagen sich selber inszenieren als Kenner und Sammler von Kunst, oft übrigens auch schon von exotischen Objekten. Das ist ganz interessant, also diese Geschichte der Wunderkammern, die sowohl auf der Seite sozusagen der höfischen Kunst als auch der sogenannten frühbürgerlichen Kunst auftauchen, wäre hier näher zu untersuchen. Und es gibt darüber hinaus aber auch schon früh, allerdings eben in den wenigen Beispielen von Demokratie und, sagen wir mal, republikanisch vermittelter politischer Gestalt, so etwas wie öffentliche Selbstdarstellung in und durch Kunst. Die Athener Akropolis oder eben die römischen Kaiserbauten, mit denen die Kaiser sich sozusagen dem Volk von Rom darstellten und gleichzeitig auch ihm Möglichkeiten der Rekreation und Ähnliches angeboten haben, sind hier als Beispiele zu nennen. Und sicherlich auch die gotischen Kathedralen, in denen tatsächlich sozusagen diese religiöse Hierarchie sich jedem, der sie betrat, erlebbar machten. Das versuchten sie ja nicht nur, sondern das haben sie wirklich getan. Und ich denke, hier ist dann die Frage des Verhältnisses von Wertbestimmung und Modernität in der Tat zu stellen. Warum kann die marxische Kritik der politischen Ökonomie ein Modell und einen Leitfaden für die Untersuchung anderer moderner Verhältnisse abgeben? Also da kann man natürlich erstmal darauf verweisen, das habe ich jetzt auch in der Analyse mehrfach verwendet, die Unterscheidung zwischen persönlichen und sachlich vermittelten Verhältnissen, die eben mit der Marx'schen Entdeckung der Ausbeutung der angekauften wahre Arbeitskraft verknüpft ist. Zweitens, auch übertragbar scheint mir das Problem der Mystifikation. Die Differenz zwischen dem Selbstverständnis der Akteure und der objektiven Determination des Geschehens einschließlich der Handlungen ist für moderne Gesellschaften auf allen Ebenen und also auch im Bereich der ästhetischen Praxis bestimmend. Und schließlich, daraus sich ergebend, die Aufgabe der Kritik. Damit sozusagen diese Mystifikation durchschaubar wird, ist es notwendig, kritisch zu unterscheiden zwischen den sozusagen Determinationsverhältnissen und Prozessen und der Art und Weise, wie sich das zunächst und zumeist darstellt. An dieser Stelle werde ich dann allerdings stark machen, die Unterscheidung zwischen einer Ableitung, es gab ja so den sogenannten Ableitungsmarxismus in den 70er und frühen 80er Jahren, der eben versuchte, es gab dann ganz viele Diplom- und Magisterarbeiten, wo dann erstmal das Kapital rekapituliert wurde und dann der spezifische Gegenstand abgeleitet wurde. Eigentlich ja schade, weil da vieles dann auch an interessanten Überlegungen gewissermaßen methodisch verstellt dargestellt wurde. Und deswegen wäre das auch sinnvoll, das unter dem Gesichtspunkt wiederzulesen. Und Nutzung, also Ableitung aus der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie, funktioniert nicht auf andere Bereiche. Aber es als Modell zu nutzen und sogar als methodischen Leitfaden für die eigene Untersuchung, das ist durchaus sinnvoll, weil es ähnliche Verkehrungen und Probleme der Mystifikation eben auch in anderen Bereichen gibt. Dann würde ich hier darauf hinweisen, und da nähere ich mich dann schon der Untersuchung, dass eben die Produktionsweise, die moderne kapitalistische Produktionsweise, selber etwas zu tun hat damit, dass eine Ästhetisierung des Tuns möglich wird. Also die Herauslösung aus vorgegebenen Verhältnissen, die charakteristisch für die Produktionsweise ist, ist eben auch die Voraussetzung für die Ästhetisierung des Tuns. Das heißt, damit kann man den Begriff der Produktionsweise selber erweitern und transponieren. Und man kann mit dem Begriff der Ästhetisierung diese Herstellung der Autonomie des Ästhetischen fassen. Und insofern muss dann auch Kunstproduktion und Produktionsweise zueinander ins Verhältnis gesetzt werden, indem man die Autonomie und die Determiniertheit der Kunstproduktion in modernen Gesellschaften untersucht und die Einheit von Kunstproduzentinnen und Kunstkonsumentinnen als solche auch dabei herausarbeitet und das Leben der Kunstwerke als dynamischen Prozess in diesem Sinne rekonstruiert. Damit bin ich jetzt schon in der Rekapitulation zentraler Thesen von José María Durán, der dann ins Zentrum stellt die Wertform der Kunstproduktion. Also nicht nur die von mir bisher schon angedeuteten Analogien und Übertragungsmöglichkeiten, sondern tatsächlich eine eigenständige Wertform der Kunstproduktion behauptet, als Verhältnis von Kunstproduktion und Wertform generell, wie sich also in der Kunstproduktion tatsächlich eine Wertschaffung vollzieht, die der Wertproduktion, der kapitalistischen Produktionsweise formal analog ist, wobei zentraler Gesichtspunkt dann wird, dass hier ein geistiges Produkt produziert wird, das als solches geistiges Eigentum ist, wobei dann dieses geistige Eigentum als Grundlage privater Aneignung interpretiert wird. Dass sozusagen derjenige, der sich was ausdenkt, Eigentümer, also im schlichten Sinne von Besitzer dessen ist, was er sich ausdenkt oder was er konzipiert oder was er realisiert, das ist, glaube ich, unproblematisch. Aber dass das zur Grundlage der privaten Aneignung wird, oft dann übrigens in der Form, dass, das gibt es schöne Beispiele, Rubens. Der war natürlich Eigentümer alles dessen, was seine ganzen 50, 60 Gehilfen da zusammenmalten. Und das war nicht deren Produkt, das war seins. Der Chef des Ateliers war der Künstler. Die anderen waren Hilfskräfte. Ja, und Ähnliches lässt sich dann für andere Zusammenhänge entsprechend bebildern. Und zwar als private Aneignung. Er war der Eigentümer. Und das ist in der modernen Kunst vielfältig, auch in der Literatur lässt sich das vielfältig rekonstruieren, dieser Zusammenhang. So, und damit komme ich so schon zu meiner letzten Tafel. Auf dieser Grundlage schlägt dann Duran Grundzüge einer materialistischen Ästhetik vor, die als Wissenschaft von der modernen Ästhetik als Praxis begriffen werden kann. Zunächst einmal, das ist eine zentrale These und das will ich dann doch versuchen, hier mit Zitaten zu bebildern, vertritt er die These von der Kunst als ideologischem Zeichen sui generis. So, da muss ich mal, das ist natürlich, ich habe mir kein Zeichen reingelegt, tut mir leid. Ich muss jetzt ein bisschen blättern. Er geht aus von Galvone della Volpe, der in seiner Kritik des Geschmacks eine Epistemologie des Zeichens vorgelegt hat. Und er versucht, das Kunstwerk auf so etwas wie einen historischen Humus zu beziehen, für die dann gilt, das lebende Sediment, der historische Humus, dessen organische Präsenz im Kunstwerk als solche von den Materialisten demonstriert werden muss, kann dann zu einer konkret vernünftigen Kerngestalt zurückverfolgt werden. Denn es ist das einzige Medium innerhalb des Werkes, durch das wir dann die Wirklichkeit als ein Komplex von Ideologien und Fakten und Institutionen jeglicher Art artikuliert sehen. Und hier wird das Sprachzeichen zur Kategorie schon bei Della Volpe, die uns eine nicht metaphysische und nicht mystifizierende Kenntnis des poetischen Gebildes liefern kann. Und dieses Sprachzeichen ist historisch und sozial, so wie das Sprechen selbst. Und im poetischen Diskurs wird dann als zentraler Punkt hervorgehoben die Vielbedeutung, die Polysemie. Und daran knüpft dann Duran an, indem er die Sprache als Wirklichkeit des Gedankens mit Marx und Engels begreift und zitiert von Marx: Die Produktion der Ideen, Vorstellungen des Bewusstseins ist zunächst unmittelbar verflochten in die materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen. Und von hier aus kommt dann Duran zu der Bestimmung des Kunstwerks als ideologisches Zeichen, dass das Kunstwerk nicht als fertiges Ensemble von bloß operativen Zeichen bereit zu ihrer Rezeption und Konsumtion betrachtet, sondern das Kunstwerk als Resultat einer Werktätigkeit sieht, die von den elementaren Verhältnissen charakteristisch für die kapitalistische Produktionsweise, das heißt Verhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, durchkreuzt wird. Dieser Gedanke der Werktätigkeit, also der Herstellung eines gebrauchsfertigen Werks, das dann, würde ich jetzt ergänzen, Sinneffekte erzielt, und zwar bezogen auf das bestimmte Publikum, wird dann in der Tat überlagert, wie er sagt, durchkreuzt von einer kapitalistischen Verwertungslogik in der Kunst. Und damit wird dann möglich, so denke ich das, dass wir tatsächlich so etwas wie eine Produktionsästhetik bekommen. Das heißt, eine Ästhetik, die entschlüsselt, wie in der Produktion des Kunstwerks die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das Kunstwerk als Kunstwerk erlebt und rezipiert werden kann. Und damit dann auch die Voraussetzungen und Anfänge einer kritischen Kunstwissenschaft. Das heißt aber, dann wäre es hier nicht in erster Linie die Begründung einer Kunst, einer Philosophie der Kunst, sondern tatsächlich einer kritischen Kunstwissenschaft. Und ich habe dann versucht, auf dieser Grundlage zu denken, was eine befreite Ästhetik als verborgene Unterseite der modernen Ästhetik sein könnte und vermutlich auch ist. Also angesichts dieser Durchkreuzung durch die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, von der Duran spricht, muss man sich klar machen, dass auch unter den Bedingungen kapitalistischer Herrschaft und Verwertung Kunst diesen spezifischen Effekt der Präsentation, der Präsentierung von frei nachvollziehbarem Sinn leistet. Also insofern eine Ästhetik der Befreiung und eine befreite Ästhetik in einem ist. Gleichzeitig aber sozusagen als bloße Ästhetik eingeschrieben und eingeschränkt bleibt darauf, unter der Voraussetzung des Weiterbestehens der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise und sogar der Akzeptanz der Einbeziehung in deren Verwertungsprozesse, diese Kunst sich als Kunst repräsentiert und also von jeder die Verhältnisse verändernden Praxis löst und autonomisiert. Und das ist natürlich das Problem, das dabei mittransportiert wird, dass aber immer wieder neue, man kann das auch so als Widerspruch bezeichnen, dass aber immer wieder neue Lösungsformen findet. Das heißt, in jedem Kunstwerk haben wir zum einen die Präsentierung des Erlebens von befreiten, sinnvollen Leben im Hier und Jetzt und die Antizipation damit von Verhältnissen, in denen das real möglich wird, gleichzeitig aber die Negation der realen Möglichkeit dieser Transformation. Und das ist sozusagen der grundlegende Widerspruch. Und deswegen bleibt ästhetischer Vollzug und historische Praxis unterschieden und in aller Regel auch getrennt. Sozusagen der Moment, in dem die ineinander übergehen, das berühmte Theater, wo dann die Flinten ans Publikum verteilt wurden, das ist die Ausnahme. Und die Regel ist, dass der ästhetische Vollzug der Befreiung, man kann sagen, kompensatorisch es möglich macht, in beherrschten Verhältnissen, die ihre Befreiung nicht lebbar machen, tatsächlich zu leben. Und hier liegt sozusagen die Grenze der Ästhetik, die dann, denke ich, radikale Philosophie auch immer wieder konkret herausarbeiten müsste. Ich sehe, jetzt habe ich tatsächlich meine Vorbereitung erschöpft. Ich könnte natürlich noch mehr von Durán vorlesen, aber das werde ich jetzt nicht machen, weil dazu ist der Text zu kompliziert, als dass man ihn so schnell hier einfüttern könnte. Ich glaube, die zentralen Punkte habe ich herausgearbeitet und werde deswegen jetzt einfach schließen. Und frage natürlich, gibt es irgendwelche Fragen, Bemerkungen?
Vielleicht, was ist jetzt der Wert der Kunstproduktion?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und das ist auch eine ganz schwierige Frage. Ich will es versuchen, aber zu erläutern. Also der zentrale Gedanke scheint mir zu sein, dass so wie der Wert der Ware, die der wahre Arbeitskraft produziert, ja nicht die Arbeitszeit ist, die der einzelne Arbeiter da reingesteckt hat, sondern die Arbeitszeit, die sich als die sozusagen objektiv erforderliche, durchschnittliche Arbeitszeit dann hinterher auf dem Markt verifizieren lässt. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang. Ne? Also es ist erst einmal die Antizipation natürlich, dass die Arbeit, die wirklich reingesteckt worden ist, auch dann sich realisieren lässt. Aber das zeigt sich dann erst in der Konkurrenz mit anderen Produzenten auf dem Markt. Das heißt, wir haben sozusagen von einem imaginären Wert bis zu einem realen Wert einen längeren Prozess mit Korrekturen zu durchlaufen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Gedanke. Einen solchen Prozess gibt es auch in der Kunst. Es gibt eine Antizipation des Wertes des Kunstwerkes und es gibt eine Realisierung des Wertes des Kunstwerkes. Und das ist auch nicht einfach sozusagen das Quantum an Arbeit, das der Künstler hineingesteckt hat, das hat damit relativ wenig zu tun, sondern so etwas wie das Quantum an Gelingen der Arbeit, das der Künstler hineingesteckt hat. Also an Arbeit, in der es gelingt, tatsächlich Sinn zu produzieren. Analog Arbeit, die sozusagen auf dem Stand des idealen Durchschnitts der Gesellschaft, der Produktivkraftentwicklung sich befindet. So, also an die Stelle der Produktivkraftentwicklung, tritt hier so etwas wie die künstlerische Entwicklung. Die Entwicklung der Kunstproduktion, und zwar als gesellschaftliche. Und der Künstler hat das, wenn es ihm gelingt, nachzuvollziehen und voranzutreiben. Und in dem Maße, in dem seine Tätigkeit dieses Gelingen vollzieht, in dem Maße produziert sie, so ist die Überlegung von Durán, Kunstwert. glaube, das ist die Überlegung. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich tragfähig ist. Das ist eine interessante, aber es ist eben doch eine Analogie. Wobei das Problem natürlich ist, dass, die Grundintention zu überlegen, was gibt es hier für funktionale Analogien zu der Differenz von Oberfläche und Tiefe, zu der Problematik der Mystifikation, wie wir sie im Bereich der Warenproduktion ja gut nachvollziehen können, das halte ich für eine sinnvolle Fragestellung. Das mit diesem Begriff des Wertes zu unterfüttern, da bin ich ein bisschen skeptisch. Insofern bin ich nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass damit das Problem gelöst ist. Aber es sind wichtige Fragen aufgeworfen. Und mir ist aber klar geworden, dass eben diese Unterscheidung zwischen einer theoretischen Ästhetik und einer Philosophie des Ästhetischen, dass die auf jeden Fall zu vollziehen ist. Also die Philosophie kann nicht die theoretische Bestimmung und Rekonstruktion dessen, wie Ästhetik in unseren modernen Gesellschaften funktioniert, leisten, sondern ist darauf angewiesen, dass das bereits von Künstlern und Kunstkritikern und dem Publikum immer auch in theoretischen Terms analysiert und betrieben wird.